Dankeschön. Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Ganz liebe Grüße einmal aus der Heimatgemeinde in Metzingen und auch vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, euren Pastor Johann heute ja, ersetzen zu dürfen. Besser gesagt, vertreten, ersetzen kann man ihn, glaube ich, nicht. Von daher herzlichen Dank für die Einladung auch heute. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, das ist eine Sache, die sicherlich jeden Christen bewegt, aber über die man nicht so gerne spricht, sehr häufig. Nämlich, man hat Erwartungen an Gott. Man fragt sich, Gott, wann handelst du? Und das ist auch das Thema von heute, diese Fragestellung. Gott, wann handelst du? Vielleicht jetzt im noch relativ frischen Jahr 2021 hast du eine besonders hohe Erwartung an Gott, die hoffentlich aus deiner Sicht in Erfüllung gehen soll. Vielleicht ist sie schon erfüllt worden, vielleicht ist sie schon enttäuscht worden. Wir erwarten ständig etwas. Wir erwarten vielleicht eine bessere Politik. Wir erwarten vielleicht in diesem neuen Jahr auch Veränderungen in der Gemeinde oder im Beruf. Wir erwarten vielleicht auch endlich jetzt mal Lockerungen der Politik. Diesen Zeiten der Corona-Maßnahmen, die uns doch so ja, sehr fesseln und wir alle irgendwo ja, sehr komisch drunter fühlen. Am Ende erwarten wir doch jedoch, dass Gott handelt. Gott, wann handelst du? Und diese gleiche Frage hat auch den Psalmisten David bewegt. Und wir möchten uns eigentlich nur einen einzigen Vers heute anschauen und da richtig in die Tiefe gehen und diese Frage mit dem Psalmisten und mit anderen Gottesmännern zusammen beantworten. Schlag mit mir gemeinsam den Psalm 37 auf. Wir möchten uns in Vers 5 heute gemeinsam anschauen. Das ist ein sehr bekannter Vers. Es zählt zu den bekanntesten Versen der Bibel. Interessanterweise hat er es noch nie in die Jahreslosung geschafft. Warum auch immer. War echt erstaunt, aber tatsächlich war das noch nie eine Jahreslosung. Dabei ist es mein Motto seit mehreren Jahren für mein Leben und auch für dieses neue Jahr, möge dieser Vers uns vielleicht auch begleiten. Dieser Vers, Psalm 37, Vers 5, ich lese ihn kurz mit uns. Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Wir sehen, dass dieser Vers in drei Teile aufgeteilt ist. Teil 1 und 2 sprechen von unserer Verantwortung, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Und das dritte ist, der dritte Teil, Gottes Handeln. Gott wird handeln. Aber ganz kurz zum Kontext, wo dieser Psalm geschrieben wurde. Er ist von David, wir wissen nicht, in welcher Lebenssituation dieser Psalm geschrieben wurde. Ist auch sehr gut, dass wir es nicht wissen, weil wir dadurch die Freiheit haben, ihn überall in unseren Lebensbereichen anzuwenden. Aber in diesem Kapitel sehen wir so ein bisschen, was im Leben Davids so vor sich ging. Ja, da ist Frust drin. In Vers 1 sehen wir, dass er die Ungläubigen beneidet. In Vers 7 spricht er noch einmal von diesen Ungläubigen und ja, sieht, dass auch andere Gläubige ein Problem damit haben, wie gut es ihnen häufig geht. In Vers 2, 9 und 10, da spricht er, wie dieser Ungläubige verdorren wird. Also er hat wohl einen ziemlichen Frust oder eine ziemliche Genugtuung darin, dass er weiß, dass Gott hier gerecht handelt. Und er bittet den Leser, den Zuhörer, sich selbst auch darum, vertraue auf den Herrn. Vers 3, habt deine Lust an ihm, sei ihm treu und er wird dir auch die Bitten deines Herzens erfüllen. Vers 4, das ist so ein bisschen der grobe Rahmen, um ein bisschen so die Gefühle von David abzuklappern, in denen er wohl drinsteckt. Auch ein David wünschte sich, dass Gott endlich handelt. Wenn man sich sein Leben anschaut, da sehen wir, dass das sehr häufig zu seinen Ungunsten erstmal lief. Ja, er konnte die Empfindungen von Frust, von Hass, sicherlich auch von Neid und Missgunst, die wir auch sehr häufig haben, gut mitfühlen. Er ist ständig auf der Flucht gewesen, allein auf der Flucht vor König Saul hat er 9 Stationen angerissen, wo er sich versteckt hat. Er ist enttäuscht worden, hat auch da Gottes Handeln erwartet, wo seine eigenen Männer den Rücken gekehrt haben, die ihn boykottiert haben. Er ist zum König gesalbt worden und ist 6 Verse später wieder bei den Schafen gelandet. Auch da hat er endlich erwarten können, dass Gott handelt. hat sicherlich Erwartungen gehabt, dass Gott endlich was tut, wo er auf dem Tiefpunkt der Enttäuschung seine Söhne mit seinen eigenen Nebenfrauen verkehren hat sehen müssen und schlussendlich sein schönster Sohn Absalom ihm sogar nach dem Leben trachtete. David hatte allen Grund, Gottes Handeln endlich zu erwarten. Aber bevor es zum Handeln Gottes geht, im dritten Teil des Verses, gibt uns David zwei Aufforderungen mit. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Schauen wir uns die erste Aufforderung an. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Wie ist dieses zu verstehen? Nun, ich tue mich sehr leicht damit, wenn ich etwas verstehen will, zuerst zu eruieren, wie ist es nicht zu verstehen. Was heißt es, dem Herrn seinen Weg nicht anzubefehlen? Es heißt, wir dürfen Gott nichts befehlen. Dem Herrn was anzubefehlen, heißt nicht, ihm Befehle zu erteilen. Wir können Gott nichts befehlen und wir können auch nichts einfordern. Wir haben keinerlei Ansprüche in irgendwelchen Dingen, ihm Befehle geben. Beim Militär gibt man Befehle, wo eine Hierarchie, wo eine Rangordnung da ist. Aber da haben wir keine Basis, Gott Befehle zu geben. Wir sind der Ton und er ist der Töpfer. Wir sehen, anbefehlen heißt nicht befehlen. Anbefehlen heißt auch nicht, etwas zu diktieren. Diktieren tut eine Lehrerin, das Diktat oder der Chef, der Sekretärin, irgendetwas in dieser Art. Wir diktieren Gott nichts, wo nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, wenn was diktiert wurde, der Satz endlich im Heft stehen muss. Das ist mit Anbefehlen auch nicht gemeint. Kein Automatismus ist dieses Anbefehlen. Anbefehlen heißt auch nicht, Gott ins Leben einzubeziehen. Hier ist von Anbefehlen die Rede, liebe Geschwister. Hier heißt es im Urtext eigentlich, wälze auf den Herrn deinen Weg. In manchen Übersetzungen steht es in der Fußnote, wälze auf den Herrn deinen Weg, statt befiehl dem Herrn deinen Weg. Oft sagen ja Prediger oder auch Evangelisten oder auch manche Autoren, beziehst du denn Gott in dein Leben und deine Pläne mit ein? Das mag sehr gut gemeint sein, aber das trifft hier nicht den Kern. David drückt sich viel stärker aus. Er sagt nicht, bezieh doch Gott mal mit ein in dein Leben, nimm ihn mal an der Hand durch deinen Lebensweg, probier's mal mit ihm. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, wälze auf den Herrn deinen Weg. Hier ist ein Begriff verwendet worden, wo es um Wälzen von großen Steinen geht. Dieser Begriff Wälzen, den der David hier verwendet, der ist bereits in Josua 10 erwähnt worden. Nur ganz kurz zur Geschichte, damit wir sehen, was mit diesem Wälzen im Psalm 37 es auf sich hat. Da haben wir eine Begebenheit bei Josua. Die haben das Land Kanaan eingenommen und fünf Völker sind geschlagen worden. Die fünf Könige dieser Völker sind geflohen und haben sich in der Höhle zu Makkada versteckt. Josua ist mitgeteilt worden. Josua, die Könige sind in dieser Höhle drin. Und was sagt Josua diesen Männern? Wälzt große Steine vor diese Höhle. Es war ihm sehr wichtig, dass diese Oberhäupter der besiegten Völker nicht aus der Höhle rauskommen. Und Josua befiehlt, wälzt Steine vor den Eingang. Und sie haben es getan, bis Josua gekommen ist, um sie zu schlachten. Es mussten Steine gewälzt werden, große Brocken mussten bewegt werden, um die fünf Könige dingfest zu machen. Hier wurde nicht mit Steinchen hingelegt oder irgendwo etwas hingegeben oder etwas anbefohlen, so im Einbeziehen in diesem Stile. Nein, hier wurde mit aller Kraft gewälzt. Was bedeutet denn nun jetzt, befiehl dem Herrn deinen Weg? Es bedeutet, Gott unsere Gesamtheit an Ideen, an Plänen, an Vorhaben, an Sorgen, an Mühe, die Gesamtheit des Lebens in einer Geschlossenheit mit den Kleinigkeiten, mit den großen Dingen ganzheitlich ihm hinzuschieben. Alles, was dein und mein Leben ausmacht, von der Idee, vom Sorgen, vom Planen, all das, was das Leben ausmacht, ihm hinzuschieben, hinzuwälzen. Einfach alles. Im Hebräischen ist hier im Singular geschrieben, befiehl dem Herrn deinen Weg. Manche Übersetzungen schreiben leider, befiehl dem Herrn deine Wege, als ob es mehrere gibt, mehrere Etappen. Es ist leider nicht ganz richtig übersetzt. Es geht hier um den Weg, im Singular ist hier geschrieben. Und es ist auch ganz wichtig, das zu verstehen, dass es hier im Singular geschrieben ist, weil viele Gläubigen meinen, wir müssen Gott nur die großen Dinge hingeben. Immer wieder ertappen wir uns ja selbst, wenn es um die großen, wichtigen Dinge geht. Da beziehen wir Gott richtig heftig ein. Welches ist die richtige Frau? Soll ich diese Immobilie, die sehr teuer ist, kaufen oder nicht? Ist das der richtige, wahre Job, für den ich mich entscheiden soll oder nicht? Wir meinen so häufig, auch gerade in Prüfungen, bei diesen großen Dingen, als einen dieser Wege zu nehmen, die wir Gott anbefehlen. Nein, das ist hiermit nicht gemeint. Hier spricht David im Singular. Alles, was dein Leben ausmacht, ist dieser Weg. Und das heißt auch gleichzeitig, weil es ja nur einen Weg gibt, den wir hinwälzen, es ist nichts zu belanglos für Gott. Es ist nichts zu unwichtig. Es ist nichts zu unbedeutend. Du kannst alle, auch vermeintliche Kleinigkeiten, hinwälzen. Nicht umsonst, sagte Jesus in Matthäus 10, 29, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Da zeigt Jesus, dass zwei Sperlinge, für die es nicht mal eine Währung gab für nur einen Vogel. Deswegen musstest du zwei Vögel kaufen, damit wenigstens die kleinste Währung taugt, um diese Vögel zu bezahlen. Gott will damit zum Ausdruck bringen, es ist nichts zu unbedeutend. Wie wälzen wir denn jetzt auf den Herrn unseren Weg? Wie befehlen wir dem Herrn unseren Weg an? Nun, ich bin überzeugt, dass es erstmal Überwindung kostet. Warum? Weil wir sehr häufig, sehr lange nicht mehr gewälzt haben. Es kostet erstmal Überwindung. Man überlegt sich sehr wohl, wenn man mühevoll ein Projekt vorantreibt, wenn man eine Waschmaschine hochträgt oder Steine wälzt oder sich körperlich anstrengt. Man überlegt sich sehr wohl, macht man es und wie macht man es und oft resigniert man. Es kostet Überwindung, den Weg erneut dem Herrn hinzuwälzen. Und das haben auch die Psalmisten gewusst. Und das drückt sich auch aus in ihren gesamten Emotionen. Einige haben es unter Tränen getan, indem sie Kummer und Bange hatten, die sie auf die Knie getrieben haben. Andere haben unter Schweiß und Zittern dem Herrn den Weg hingewälzt. Andere haben es in Angst getan, indem sie keinen Ausweg mehr sahen. Andere haben es in Sorge getan, Männer Gottes und Frauen Gottes der Bibel, indem sie den Ausgang nicht kannten. Manche haben es aber auch in Ruhe getan, weil sie wussten, der Herr ist mein Begleiter. Manche haben es unter Hoffnung getan, weil sie schlussendlich wussten, der Herr hat sie in der Hand. Geschwister, wir können in allen Facetten und Formen auf den Herrn den Weg wälzen, mit den Worten der Psalmisten, mit den Worten der Gottesmänner. Nutze Gottes Vokabular dazu, auf den Herrn deinen Weg zu wälzen. Ich habe gerade eine Predigt in unserer Gemeinde durch das Buch Jona gehalten, habe sie abgeschlossen. Und da ist mir auch aufgefallen, gerade Jona, dieser bockige Prophet, der im Bauch des Fisches ist, der die größte Sünde seines Lebens begangen hat und in die Richtung komplett entgegengesetzt geflohen ist, wird von Gott zurückgeholt, auf dem Meeresboden im Fisch versenkt und dann betet er sein Gebet in Jona 2. 8 Verse geht das Gebet. Interessant ist, kein einziger Vers ist sein eigenes Wort. 8 Verse, 8 Psalmzitate aneinandergereiht, die sein Gebet ergeben. Sehr interessant ist mal zu beobachten, was macht Jona auch am tiefsten Punkt des Meeres? Wälzt er auf den Herrn seinen Weg? Wenn du und ich nicht wissen, wie, dann gebrauche das Vokabular der Psalmisten, sie es getan haben. Aber wälzen geht nicht so nebenbei. Wälzen geht mit Konzentration, mit einer fundamentalen Ausrichtung, mit Kraft, weil ein Bewusstsein dem zuvorgeht, nirgendwo ist mein Lebensweg besser aufgehoben als bei Gott selbst. Du darfst in jeder Form, in jeder Art und Weise wälzen, aber wälze doch mal wieder. Die zweite Aufforderung, bevor der Herr handelt, die uns der Psalmist hier mitgibt, ist, nachdem er uns gezeigt hat, dass wir dem Herrn unseren Weg anbefehlen, hinwälzen sollen, ist, vertraue auf ihn. Vertraue auf ihn. Das ist die zweite Verantwortung. Luther hat übersetzt mit hoffe auf ihn. Nun, es ist sehr schwer, wenn man über einen Begriff etwas kurz sagen soll, der so vertraut ist, der vielleicht so ausgetreten, ausgelutscht ist. Es ist eine sehr große Herausforderung, diesen Begriff nochmal spannend, schmackhaft zu machen für die Zuhörer. Was heißt denn Vertrauen? Nun, erstmal sollten wir uns bewusst sein, dass wir jeden Tag in unserem Leben viel, viel häufiger vertrauen, als uns eigentlich in dem Moment bewusst ist. Wir vertrauen darauf, heute Morgen, dass die Straße einigermaßen geschippt ist oder der Schnee so liegt, dass wir fahren können. Wir vertrauen darauf, heute Morgen, dass das Auto hält und anspringt. Wir vertrauen darauf, dass der Zug fährt. Wir vertrauen darauf, dass der Arzt die richtige Diagnose stellt. Und wir vertrauen auch darauf, dass der Arzt uns richtig behandelt. Wir vertrauen darauf, dass der Schlagzeuger im Gottesdienst erscheint. Wir vertrauen darauf, dass uns in der Schule das Richtige beigebracht wird. Wir vertrauen darauf, dass die Bewerbung zum Ziel führt. Und wir vertrauen darauf, dass das Wetter hält, wenn ich mich morgens kleide, nicht zu warm und nicht zu kalt. Wir vertrauen darauf, dass der Ehepartner zu mir hält. Und wir vertrauen darauf, wenn der Herr uns Kinder schenkt, dass der Herr sie rettet. Wir vertrauen, wir hoffen den ganzen Tag, auch unbewusst. Das zeigt uns auch die Definition von Vertrauen, was es denn heißt, zu vertrauen. Vertrauen ist nichts Mystisches. Vertrauen heißt nichts anderes als auf etwas bauen, auf etwas sich verlassen können. Das heißt Vertrauen. Und genau das verlangte David hier. Vertraue auf den Herrn. Warum kann er das so freimütig sagen? Er kann es sagen, weil er etwas Großartiges in seinem Leben erkannt hat. In Psalm 18, Vers 31 hat er dieses bereits geschrieben. Ein ganz kurzer Vers, da sagt er, Gott, dein Weg ist vollkommen. Und weil David das erkannt hat, kann er auch von seinen Zuhörern und Zuschauern heute verlangen, vertrau dem Herrn, weil sein Weg vollkommen ist. Gott tut, was ihm gefällt. Und das zu glauben, das heißt es, zu vertrauen. Jerry Bridges hat in seinem Buch Gottvertrauen, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ich werde einige Zitate davon bringen, Folgendes geschrieben. Wenn es auch nur ein einziges Ereignis im ganzen Universum gibt, das außerhalb der souveränen Herrschaft Gottes geschehen könnte, dann können wir Gott nicht mehr voll und ganz vertrauen. Wenn es nur eine Sache gibt. Seine Liebe, die mag zwar grenzenlos sein, wenn jedoch seine Macht begrenzt ist, auch durch eine einzige Sache nur, wo sein Plan vereitelt werden kann, können wir ihm nicht mehr vertrauen. Das ist eine sehr radikale Aussage. Aber er begründet es ja auch im Wort Gottes mit Jesaja 14, Vers 27. Da heißt es, denn der Herr der Herrscharen hat beschlossen. Wer wird es ungültig machen? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer wendet sie zurück? Eine rhetorische Frage, weil es keine Antwort drauf gibt, weil es niemanden gibt. In Jesaja 46, Vers 10, da heißt es, es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige, von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Das zu erfassen, liebe Geschwister, und auch zu glauben, das heißt es, Gott zu vertrauen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, machen denn alle Menschen das, was Gott will? Sein Ratschluss, dem wir ja vertrauen sollen, wie David hier verlangt, kommt ja zustande. Machen denn alle Menschen, macht denn jeder das, was Gott will? Nun, aus Gründen, die nur Gott kennt, lässt er Dinge zu, die gegen seinen moralischen Willen verstoßen. Die ganze Perversion, die ganzen Abtreibungen, die ganzen Kriege. Er lässt Dinge zu, die gegen seinen moralischen Willen verstoßen. Aber Gott lässt nie etwas zu, was gegen seinen souveränen Willen geht. Nichts dergleichen. Und um das zu glauben, Geschwister, und um das zu verstehen, warum es sich lohnt und warum wir Gott vertrauen können, ja sogar müssen, habe ich uns 8 Beispiele aus der Bibel mitgebracht, wo wir sehen, dass Gott in allen Lebensbereichen am Wirken ist. 8 Beispiele, ganz kurz nur angerissen, quer durch die Bibel. Gott ist Herr über Entscheidungen. In Sprüche 16, Vers 9, da lesen wir, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt den Schritt. Vielleicht wünschst du dir unbedingt dieses Mädchen oder diesen Jungen als Mann. Oder du wünschst dir diesen Job unbedingt im Vorstellungsgespräch. Dann sei dir dessen bewusst, Gott ist es, der das Herz des Jungen, des Mädchens bewegt. Dann sei dir bewusst, Gott sitzt mit am Schreibtisch deines Gegenübers, der dich vielleicht einstellen soll. Und du bist nicht nur von seiner Gunst abhängig, du bist von Gottes Gunst abhängig, weil er Herzen bewegt. Das zweite Beispiel, du wünschst dir sehnlichst Nachwuchs. Uns ging das 6 Jahre lang so. Probiert und versucht und operiert und getestet, was das Zeug hält. Es hat sich nichts getan. Bis ich auch selbst erkennen durfte, der Herr ist Herr über den Nachwuchs. 1. Samuel 1, Vers 5, da sagte die Hanna, der Herr hat meinen Mutterleib verschlossen. 1. Mose 29, 31, eine Aussage Sarahs. Der Herr hat mich verschlossen. Der Herr ist Herr über den Nachwuchs. Bei all der Enttäuschung, bei all der Trauer und Wut und Unverständnis, der Herr hat den Nachwuchs in der Hand. Gott ist auch der Herr über die Gesundheit. 2. Mose 4, Vers 11, auch eine rhetorische Frage. Da heißt es, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht den Menschen stumm? Wer macht ihn taub? Wer macht ihn blind? Bin nicht ich es, der Herr? Wir gehen zum Arzt, Geschwister, das ist unsere Pflicht. Aber seien wir uns dessen bewusst, Gott ist es, der in der Wirksamkeit der Diagnose der Medizin steckt. Und hinter jedem Arzt, hinter jedem weißen Kittel, dahinter steckt Gott selbst schlussendlich. Das zu erfassen, heißt es zu vertrauen. Gott ist auch der Herr, der das Haus baut. Wir sind auch auf Immobiliensuche, vielleicht kennt ihr das, dass es sehr schwer ist, eine adäquat bezahlbare Mietwohnung oder Haus oder irgendwas zu finden. Psalm 127, Vers 1, da sagt Salomo, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Das zeigt uns, dass hinter jeder Suche, hinter jedem Bau, hinter jedem Projekt eines Kaufs eine Immobilie, ja hinter jedem Architekt, hinter deinem Makler oder dem Banker, der dich finanziert, steht Gott schlussendlich dahinter, weil er es baut. Gott ist auch der Herr über das Klima. Hiob 37, denn zum Schnee spricht er, fall zur Erde. Und so auch zum Regenguss und zu seinen gewaltigen Regengüssen. Durch den Atem Gottes gibt es Eis und die Weite des Wassers liegt in der Enge. Wer ist der Herr über das Klima und über das Wetter? Es sind nicht die Dieselmotoren aus Wolfsburg. Es ist auch kein Mädchen aus Skandinavien. Ganz bestimmt nicht. Es ist Gott der Herr, der das Klima und das Wetter in seiner Hand hält. Sehr interessant ist es, ich habe früher bei der Bank gearbeitet, wenn es einen Versicherungsschaden gab und man konnte es nicht erklären, wer schuld daran ist, beim Haus, beim Erdbeben, bei Rissen oder irgendwas, dann hat man ganz am Ende, wenn es keinen Grund gab, angekreuzt, höhere Gewalt. Den Begriff kennt jeder von uns. Im Englischen ist es viel cooler bei den Versicherungen. Da gibt es auch den Begriff höhere Gewalt, aber der heißt ganz anders. Dort heißt es beim Ankreuzen original Acts of God. In jedem Versicherungsschreiben, wo es keine Erklärung gibt, wie ist der Ziegel runtergeflogen, wo kommen die Risse her, wieso ist das Fundament durchspült oder wie auch immer. Die Versicherung muss latzen. Acts of God wird angekreuzt. Warum? Weil Gott hinter dem Wetter, dem Klima, dem Erdrutsch und was auch immer steckt. Gott ist es auch, der über Könige und Politiker wacht. Römer 13, Vers 2, da heißt es, es gibt keine staatliche Macht außer mir. Und wie oft haben wir und ganz besonders auch ich über Politiker sich geärgert? Was habe ich mich geärgert über das US-Ergebnis jetzt in Washington? Ich verdaue es immer noch nicht, das Wahlergebnis. Habe ich gehört? Ich auch nicht? Ah, ich freue mich. Aber Geschwister, bei all dem Frust wissen wir was, Gott ist es auch, der in Berlin im Bundestag sitzt. Gott ist es auch, der in Washington sitzt. Gott ist es auch, der in Moskau sitzt. Und weißt du was? Gott ist es auch, der in Pyongyang sitzt. Verrückt, gell? Gott ist es, der Könige und Politiker einsetzt und absetzt. Und das mildert und mindert unseren Frust sehr häufig, wenn wir dieses erfassen. Gott ist es, der Politiker auch zurückhält. 1. Mose 20, Vers 6, da sehen wir, wie Gott über Abimelech sagt, so habe ich dich davon abgehalten, gegen mich zu sündigen und habe dir nicht gestattet, Sarah zu berühren. Wenn Gott es kann, Unheil abzuhalten, Könige, Herrscher festzuhalten, dann kann er es auch in unserer heutigen Politik. Aber Gott ist es auch, der Könige und Herrscher führt. Sprüche 21,1. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Wir sehen es auch in Esra 1, Vers 1, da heißt es, Gott erweckte den Geist des Kyrus, damit er Israel aus dem Exil entließe und sie ihren Tempel bauen konnten. Wenn Gott es kann, einen König so zu bewegen, ein ganzes Volk wieder ziehen zu lassen, dann ist es ein kleines für Gott, die Hand deines Chefs, deines Vorgesetzten, deines Nachbarn oder wer auch immer Gewalt meint, über dich zu haben, zu bewegen. Das gibt dir Trost. Das soll und muss uns Vertrauen geben. Das muss uns ruhig machen. Und deswegen habe ich diese große Klammer gesponnen, um zu zeigen, was heißt es, auf den Herrn zu vertrauen. In all diesen Beispielen ihn schlussendlich am Wirken zu sehen. Weiter schreibt Jerry Bridges in seinem Buch, wenn wir das Wohlwollen von Menschen brauchen, dann sollten wir Gott dieses hinwälzen. Wenn wir bei ihm Gehör finden, dann muss die Hand des Mächtigsten und sogar unseres Feindes für unser Wohl sorgen. Was für gewaltige Worte. Diese Gesinnung auch in den USA zu platzieren, das war auch der Wunsch damals von Präsident Eisenhower. Dass das Denken dahin geht, wir müssen alles von Gott erwarten, auf ihn müssen wir vertrauen. Im Jahre 1956 hat deswegen Präsident Eisenhower ein Gesetz erlassen, dass das offizielle Motto der USA abgeschafft wird. Das Motto damals lautete, E pluribum unum, aus vielen eines, war das Motto der USA. Es ist umgewandelt worden in God we trust. Auf jeder Dollarnote ist dieser Spruch zu finden. Was war der Grund dafür, das Motto zu ändern? Damals im Kalten Krieg hat Eisenhower sich überlegt, im Gegensatz zu den gottlosen atheistischen Sowjets möchten wir einen Gegenpol aufstellen. Die Sowjets, die haben sich allein auf ihre militärische, strategische und wissenschaftliche Stärke verlassen. Und Eisenhower wollte, dass die Abhängigkeit der USA auf Gott zurückgeführt wird. Unter diesen Gott, unter den sich die Kommunisten der Sowjets auch eines Tages beugen müssen. Charles Bennett war damals der Berater von Eisenhower und hat dieses Bemühen initiiert, mitten im Kalten Krieg, um das Denken, das Werte- und Glaubensmodell der USA neu zu beflügeln und neu auszurichten. Ob dies erfolgreich war bei jedem, sei mal dahingestellt, sicherlich auch überall Schwachpunkte, keine Frage. Aber allein diese Ausrichtung, in God we trust, das soll mein Motto sein, ist ein Gedanke, wo ich auch rückblickend meine, sehen zu können, dass doch sehr viel Segen damit einherging. Jerry Bridges schreibt weiter, wenn wir Gott vertrauen wollen, müssen wir lernen zu sehen, dass er ständig in jedem Bereich unseres Lebens, zu jedem Augenblick am Wirken ist. Das Bewusstsein der Souveränität Gottes ist der Felsen, auf dem unser Vertrauen Wurzeln schlägt. Nochmal dieser letzte Satz. Das Bewusstsein der Souveränität Gottes, das, was wir vorhin gehört haben, die ganzen unzähligen Beispiele. Das Bewusstsein der Souveränität Gottes, das ist der Felsen, auf dem unser Vertrauen Wurzeln schlägt. Und deswegen ist Gottvertrauen nicht nur ein Gefühl, absolut nicht. Gottvertrauen ist auch nicht situationsabhängig. Gottvertrauen ist und soll eine grundsätzliche Lebenseinstellung, eine grundsätzliche Ausrichtung sein. Es ist die Überzeugung, egal was passiert, nichts geschieht ohne den souveränen Willen Gottes. Das zu erfassen, heißt es zu vertrauen. Jesus gibt selbst ein Beispiel, wir haben es vorhin gehört, vom Spatz. Es gibt keinen Spatz, der auf die Erde fällt, ohne dass Gott es will. Also das letzte Wesen, sage ich mal, spannt Gott oder Jesus selbst den Bogen bis zum mächtigsten Wesen der damaligen Zeit, Pilatus. Und diesem sagt Jesus in Johannes 19, Vers 11, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir von Gott nicht gegeben wurde. Vom Spatz bis zu Pilatus geschieht nichts ohne das Wirken und den souveränen Willen Gottes. Das zu erfassen, heißt es, vertrauen zu können und Ruhe zu finden darin. Letztes Zitat von Jerry Bridges. Wenn wir Gott nicht gehorchen, dann trotzen wir seiner Autorität. Das verstehen wir alle, ist auch bei unseren Kindern ja so. Wir missachten dadurch seine Heiligkeit. Wenn wir ihm aber nicht vertrauen, dann zweifeln wir an seiner Souveränität und wir stellen seine Macht in Frage. Schlussendlich greifen wir Gottes Ehre damit ein und ganz am Ende ihn selbst. Also Vertrauen ist nicht nur optional, so kommt schon, es lohnt sich, auf Jesus zu vertrauen. Nein, es ist nicht optional, es ist im Grunde eine Verpflichtung, weil es sonst Gottes Ehre und ihn selbst angreift. Das Erste, was David sagt, befiehl dem Herrn deinen Weg, wälze auf ihn deinen Weg. Und das Zweite, vertraue auf ihn. Warum es sich lohnt, haben wir jetzt gesehen. Und das Dritte ist nun diese Frage, wann handelt Gott endlich? Und er wird handeln. Gott wird handeln. Das ist die Zuversicht, die David hat, dieses Versprechen Gottes, Gott handelt. Das ist ein Versprechen, das auch wir haben dürfen. Es ist gut für uns, dieses zu glauben, zu wissen, weil es Gott ehrt. Diese Wahrheit, dass Gott handelt, finden wir auch an zahlreichen Stellen seiner Schrift. Klagelieder 3, Vers 37. Wer ist es, der da sprach und es geschah? Und der Herr, hat nicht er es geboten? Rhetorische Frage. Ja, er hat geboten, er hat gewirkt. Hiob 42, Vers 2. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Es wird gehandelt, Gott wirkt. Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Und das zeigt auch der Psalmist hier in diesem Vers 5, den wir heute uns anschauen. Dieses Wörtchen er ist kursiv gedruckt. In manchen Übersetzungen kommt es zum Ausdruck. Warum wird ein Wörtchen oft kursiv, so leicht schräg gedruckt? Weil die ganze Konzentration, die ganze Spannkraft des Verses mündet in diesem einen Wörtchen. Das ist so eine Art hebräischer Schreibstil, den wir nicht ganz im Deutschen kopieren können und auch nicht ganz zum Ausdruck bringen können. Deswegen helfen sich die Bibeldrucker, indem sie dann manches Wörtchen kursiv drucken, damit die Speerspitze, die zentrale Aussage des Verses in diesem Wörtchen mündet. Und deswegen ist dieses Wörtchen hier, er wird handeln, kursiv gedruckt. Er wird handeln, er ist das Zentrum des Wirkens. Er ist das Zentrum des Wirkens. Und wenn Gott handelt, dann sind es Handlungen, die oft weit außerhalb unserer Vorstellungskraft und unseres Denkens und unserer Logik sind. Er wird handeln, auch wenn es sehr häufig unlogisch ist und wir ein anderes Zeitempfinden, ein anderes Dringlichkeitsgefühl haben, wie Gott es hat. Und denke jetzt nochmal drüber nach, wo erwartest du Gottes Handeln in deinem Alltag, in deinem Leben? Eine sehr obskure Geschichte, die uns zeigt aus Gottes Wort, wie und dass er handelt, finden wir in 2. Könige 3. Eine sehr recht unbekannte Geschichte. Und ich liebe so unbekannte Geschichten, wenn man sie nacherzählen kann, weil sie nochmal auf den Punkt bringen, wie unerwartet Gott handelt, aber er handelt. 3 Könige ziehen in den Krieg. Juda, Israel und Edom kämpfen zusammen gegen Moab. Sie ziehen 7 Tage durch die Wüste, 2. Könige 3, und sie verirrten sich. Sie waren fast am Verdursten in der Wüste und sie sahen sich schlussendlich mit dem Tod konfrontiert. Sie hatten Angst, dass die Feinde sie jetzt, wo sie fast verdurstet, ausgehungert, ausgemergelt sind nach 7 Tagen, nur noch so abpflücken müssen und es gar kein Krieg mehr bedarf, sondern sie einfach schon so ergeben sind. In ihrer Not, in ihrer vollen Kraftlosigkeit von Juda, Israel und Edom flehen sie in Vers 16 zu Elisa und bitten ihn um einen Rat. Und was sagt Elisa diesen Männern, diesen Königen, die am Verdursten sind, die ausgemergelt sind, die ihre Feinde schon von Weitem auf sich zukommen sehen? Was sagt Elisa diesen Männern in der Wüste? Grabt Gruben! Bitte was? Ist das nicht wahnsinnig? Völlig verdurstet, ausgemergelt, 7 Tage ohne Nahrung. Wir müssten eigentlich noch kämpfen. Was sollen wir machen? Grabt Gruben. Es blieb nichts anderes übrig. Was machen sie? Sie graben Gruben. Was war denn die Botschaft davon? Sie hatten nichts anderes zu hoffen. Sie hatten keine Möglichkeit. Was sollten sie sonst tun? Sie konnten nur noch vertrauen. Und sie gruben Gruben. Sie taten es, weil sie nichts Besseres machen konnten. Und zu dem Graben der Gruben kommt auch die Verheißung in Vers 18, ihr werdet nicht nur überleben, im Gegenteil, die Feinde werden euch sogar noch in die Hand gegeben werden. Dann kommt Vers 20, was geschah? Die Gruben füllten sich mit Wasser. Moab von Weitem sieht in der Sonnenspiegelung einen roten Boden. Und was dachte Moab? Das ist Blut. Sie lassen die Waffen liegen, rennen hin und dachten, sie müssten nur noch plündern, nur noch die Gefallenen absahnen, was sie so bei sich haben. In ihrem Übermut laufen sie hin. Und was passiert? Sie laufen unbewaffnet in die Hände der gestärkten Israeliten. Was ist geschehen? Nicht nur die Gruben wurden mit Wasser gefüllt, nein, auch das Leben wurde den Israeliten geschenkt und die Feinde ihnen in die Hand gegeben, weil Gott gehandelt hat, unerwartet. So hätte keiner gerechnet, dass Gott wirkt. Geschwister, wir wissen nicht, wie Gott unsere Gebete beantwortet oder wie er das andere Herz der anderen Menschen bewegt, das uns zugunsten handeln soll. Wir wissen nicht, welche Umstände Gott verwendet, aber eines genügt uns zu wissen, dass alles, was unser Leben betrifft, in seiner Hand ist, auch andere Umstände und auch andere Menschen. Er wird handeln. Das Thema lautete: Gott, wann handelst du? Die Antwort ist: Gott handelt ständig, über unser Verstehen, über unseren Verstand hinaus. Gott handelt immer, ständig, andauernd, ununterbrochen. Die Herausforderung ist es: Wälze auf ihn deinen Weg und vertraue auf ihn. Ich fasse kurz zusammen, bevor ich mit einer letzten Geschichte enden möchte. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Das erste ist, wälze auf den Herrn. Wälzen heißt mit vollem Bewusstsein, mit aller Kraft, als Lebensausrichtung, in aller Entschlossenheit. Kleine, scheinbar unwichtige Dinge, aber auch die großen Pläne des Lebens. Wälze sie ihm hin, als Weg, als Paket, was dein Leben ausmacht. Das zweite ist, vertraue oder hoffe auf ihn. Das heißt, erwarte alles von ihm. Ja, du erwartest vom Herrn, vom Arzt die Diagnose und die Behandlung. Du erwartest vom Arbeitgeber die Lohnerhöhung und auch die Einstellung. Aber schlussendlich erwarte alles von ihm, weil er hinter allem und jedem steckt. Und das dritte ist, er wird handeln. Er ist es, der den Ausgang deines Wälzens und deines Vertrauens zum Besten wirkt. Paul Gerhardt wurde eines Tages von seinem Predigtamt enthoben. Er hat nicht mehr so gepredigt, wie es der König wollte. Man mag den Vergleich vielleicht zu Olaf Latzel hier spannen, dem es sehr ähnlich ging. Das Wort war nicht mehr gewünscht, wie es Paul Gerhardt gepredigt hat. Und man hat ihn 1666 gebeten, nicht nur die Gemeinde, sondern auch Berlin zu verlassen, wo er gewirkt hat. Er war geschockt, er war tief getroffen und verletzt, ohne zu wissen, nach so vielen Jahren Pastorendienst, wohin er sich wenden sollte, zog er mit seiner Frau auf eine ungewisse Reise weg von Berlin. Außerhalb der Stadt kehrten sie in ein Gasthaus ein. Seine Frau, sehr emotional, war noch viel trauriger, am Boden zerstört, mit dem Unbewusstsein, wie es jetzt weitergeht, vor Augen, mit der Demütigung des Amtes enthoben worden zu sein. Paul Gerhardt redete zu ihr und gab ihr diesen Bibelvers: Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Dann ging er in den Garten dieses Gasthauses hinaus und dichtete sein wohlbekanntestes Lied. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Er dichtete dieses Lied in diesem Garten des Gasthauses und er kommt zurück zu seiner Frau und wollte ihr dieses Lied vortragen. Da kamen zwei Abgeordnete des Königs von Merseburg in diesen Gasthof hinein. Zwei Abgeordnete, die einen irrsinnigen Befehl bekommen haben, nämlich: sucht und findet Paul Gerhardt, der muss irgendwo sein, wir brauchen einen Prediger bei uns. Sie wussten gar nicht, wo sie hingehen sollten, in diesem großen ostdeutschen Land, es ging ja auch viel weiter bis Polen damals, und sie zogen einfach drauf los und Gott führte diese zwei Männer in der ersten Nacht genau in den Gasthof, wo Paul Gerhardt mit seiner Frau eingekehrt ist. Sie erklärten Paul Gerhardt den Zweck ihrer Reise, warum sie diesen Weg auf sich genommen haben Und er sagt ihnen, liebe Abgesandten, ich bin dieser Paul Gerhardt. Er und seine Frau, sie konnten ihr Glück kaum fassen. Sie waren unterwegs ins Nirgendwo, kehrten irgendwo drauf zu, in einen Gasthof ein, und genau dorthin schickt Gott zwei Männer dieses Herzogs von Merseburg, die dann Paul Gerhardt und seine Frau eingestellt haben. Sein wohlbekanntestes Lied fußt auf Psalm 37, Vers 5. Dieser Vers war gleichzeitig sein lebenslanger Glaube. Ich erwarte alles vom Herrn und befehle meine Wege ihm an, weil er schlussendlich handeln wird. Das konnte ein Paul Gerhardt sagen. Und wenn er es tun konnte, können wir es auch. Warum? Paul Gerhardt begrub mit 12 Jahren seine Mutter. 2 Jahre später, mit 14 Jahren, begrub er seinen Vater. 4 von 5 Kindern musste er zu Grabe tragen. Aber seine Zuversicht ist geblieben. Befehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird handeln. Möge diese Zuversicht des Paul Gerhardts auch unsere Frage beantworten: Herr, wann handelst du? Gott handelt ununterbrochen. Glaube dies, verlass dich drauf. Amen.